Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Mein Name ist Alexander Eichhorn und in dieser Podcast-Folge werden wir besprechen, ob ein neuer Börsencrash droht und wie man damit als gerade Optionshändler damit umgehen soll. Ganz kurz die Gliederung. Ja, ich werde ein paar Gründe, aber eigentlich ist es ja egal, weil es ist ja ein Fakt, dafür nennen, dass S&P 500 nahe am Allzeithoch steht. Dann die Indikatoren, die trotz Allzeithoch dafür sprechen, dass es eine baldige Korrektur gibt. Dann gibt es wie immer die Tipps vom Coach und am Schluss eure Fragen dazu werde ich dann im Q&A beantworten. Ganz, ganz wichtig, wie immer der Risikohinweis, alles was ich jetzt hier sage, empfehle, von mir gebe, ist meine eigene Meinung. Bitte selbst nochmal überprüfen, ob es für euer Konto passt, ob ich nicht vielleicht einen Schwachsinn erzählt habe. Und am Ende seid ihr halt wirklich selbst für euer Geld verantwortlich. Selbst wenn ihr jetzt die Tipps von mir an eurem Konto umsetzt, kann es natürlich trotzdem zu einem Verlust-Trade kommen. Und dafür übernehmen wir gar keine Haftung. Legen wir direkt los. Die Börsen stehen ja am Allzeithoch. Also grundsätzlich kann man da wenig dagegen sagen. Ich nehme jetzt die Podcast-Folge am 17.03. auf. Es ist ein Sonntag, erscheint auch direkt morgen, also für euch jetzt am 18. Also ich habe auch die aktuellen Daten, das ist also sehr frisch aufgenommen. Ja, und grundsätzlich muss man einfach sagen, es ist eine sehr bullische Marktlage. S&P 500 zumindest steht nahe am Allzeithoch oder am Allzeithoch, ein paar Prozentpünktchen vielleicht drunter, aber wirklich erstmal grundsätzlich alles bullisch. Der DAX ist auch sehr gut, wobei man ja da immer unterscheiden muss. Ich hoffe, die meisten wissen es. Der DAX ist ja ein Performance-Index und der S&P 500, der klassische, den man anschaut, ist ein Kursindex. Die werden miteinander verglichen. Absoluter Schwachsinnsvergleich, Äpfel mit Birnen, weil im DAX und dem Performance-Index sind die Bezugsrechte und die Dividenden mit berücksichtigt, in S&P 500 nicht. Und trotzdem ist der S&P 500 viel, viel besser, auch ohne Dividenden. Ja, deswegen, wenn man das einfach vergleicht, ja, sieht es noch düsterer aus für Deutschland, das nur am Rande. Ja, aber wir sind in einer bullischen Marktlage. Dazu ist der VIX erstmal, da werde ich noch ausführlich dazu kommen, aber erstmal per se niedrig. 14, 15, 13, was wir in den letzten Wochen hatten, und es ist halt einfach ja schon generell niedrig. Irgendwo der langfristige Mittelwert wird bei 17, 16 rumstecken. Ich hoffe, ihr wisst, die Ausreißer nach oben sind extrem, aber zu dem VIX, zu dem Volatilitätsindex des S&P 500, werde ich noch später ausführlich kommen. Aber warum stehen wir denn überhaupt am Allzeithoch? Ja, der Aktienmarkt preist halt das sogenannte Soft Landing ein, sprich trotz steigender Zinsen geht es der US-Wirtschaft eigentlich relativ gut. Und man sagt halt, dass es ganz gut funktionieren wird, trotz steigender Zinsen. Aktuell kann sich natürlich jederzeit ändern. Und das ist erstmal ja so die Gründe, warum wir am Allzeithoch stehen und dass erstmal alles bullisch aussieht. Und jetzt kommen wir aber zu den Aberpunkten. Und zwar, das ist häufig so, wird die Börse halt nicht von allen Branchen getragen. Also man kennt viele Dividendenaktien, die teilweise 50% unterm Allzeithoch stehen. Und es ist halt einfach so, dass der S&P 500 ja von der Marktkapitalisierung gewichtet wird, sprich eine Apple, die einfach, keine Ahnung wie viel wert ist, wird einfach auch die Performance von Apple viel, viel größer bewertet als ein kleineres Unternehmen. Wobei natürlich von den 500 Unternehmen der US-Wirtschaft jetzt per se kein kleines dabei ist. Aber je größer von der Marktkapitalisierung her das Unternehmen ist, desto stärker ist dann auch die Gewichtung von dem Kurs im S&P 500. Und ganz grob kann man sagen, dass die 10 größten Aktien um die 20% Gewichtung allein haben und die 50 größten Aktien haben 50% Gewichtung. Also die 50 größten haben 50% und die 450 kleineren die anderen 50%. Ist es jetzt gut oder schlecht? Kann man sich darüber streiten. So ist halt die Logik hinter dem S&P 500. Und gerade wenn man es sich halt anschaut, es kann aber natürlich auch mal in die andere Richtung gehen, aber gerade wenn ich es halt anschaue, eine Apple, eine Microsoft, die ganzen Chip-Aktien laufen halt einfach sehr stark. Also vor allem die Tech-Werte. Und die sind halt gerade von der Marktkapitalisierung auch extrem hoch gewichtet. Und ja, zieht eigentlich den kompletten S&P 500 nach oben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es crashen wird, aber weil halt so ein Zustand halt auch sehr lange anhalten kann und deswegen muss es nicht crashen, aber es wird halt auch nur crashen, wenn die Tech-Werte nachgeben. Weil wenn Ölwerte und Versorgeraktien vielleicht auch wie aktuell nachgeben, ja, da ist halt einfach trotzdem keine Veränderung S&P 500, weil es halt nur 10-20% ausmacht. Also wir werden nur eine Korrektur kommen im S&P 500, eine stärkere, wenn halt auch die Tech-Werte nachgeben. Und zu den Tech-Werten muss man halt auch dazu sagen, ich klammere jetzt vielleicht eine Microsoft und Co. aus, aber wenn man die Chip-Hersteller, und nein, ich sage nicht, dass sie jetzt sofort krachen werden, aber man muss halt sagen, die haben schon teilweise schwindelerregende Bewertungen erreicht. Also eine NVDA wird aktuell mit so einem 35er KGV auf die zukünftigen erwarteten Gewinne von 2026 eingepreist. Und die werden schon sehr, sehr stark, ja, die Zukunftserwartung ist halt schon sehr stark und darauf nochmal ein 35er KGV. Das heißt es natürlich nicht, dass die Aktie crashen muss, aber ich sage immer, die Fallhöhe ist halt schon extrem hoch und da gibt es auch viele, viele Beispiele, wo das halt dann auch mal komplett in die andere Richtung ging. Und natürlich ist das ein Top-Unternehmen mit Wachstumsraten, die sind gigantisch. Aber die Frage ist halt auch, wenn wir mal 40% in der Aktie korrigieren, ist es vielleicht immer noch ein gutes Unternehmen und vielleicht mal fairer bewertet. Und da wäre ich dann halt einfach extrem vorsichtig, was solche Aktien angeht. Das ist auch immer das Problem, was macht man, wenn man jetzt investiert ist, Teilverkäufe, wenn ich die Gewinne mitnehme und die Abgeltungssteuer zahle, privat ist natürlich auch blöd, aber da würde ich halt mal hedgen, wenn man dieses Luxusproblem hat mit Long Puts oder sowas, um halt den Buchgewinn mal abzusichern. Wenn man sich noch was anderes anschaut, auch der Russell 2000, also die 2000 Nebenwerte nenne ich es mal, ein Index, der steht halt ca. 17% unter den Tiefs von 2022 und weil wir ja auch gerade das Zinsspiel spielen, ist es halt auch so, dass die Versorgeraktien, die halt per se hohe Schulden haben und die REITs auch, relativ schlecht laufen. Nur so am Rande, da sehe ich vielleicht auch die ein oder andere Chance, aber gerade solche Werte laufen halt sehr schlecht und da wird halt, wie es immer ist, vielleicht auch die guten Aktien aus der Branche kommen halt auch unter die Räder, weil halt einfach die ganze Branche abgestraft wird. Also schon mal da zusammenfassend, Börse wird halt von wenigen Aktien getragen, aber es sieht jetzt nicht mega schlecht aus bei den anderen. Aber wenn halt die Tech-Werte mal Luft holen, dann wird der S&P 500 wahrscheinlich auch gut nachgeben. Zu der nächsten Indikator, und jetzt habe ich ein bisschen allgemein gesprochen, kommen wir mal ein bisschen detaillierter. Und zwar, wenn ich den VIX anschaue, fällt mir eine Divergenz auf. Nochmal kurz für alle, was ist der VIX? Ist der Volatilitätsindex des S&P 500, wird aus SPX-Indexoptionen berechnet. Ziemlich kompliziert, wie es berechnet wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der invers läuft. Also S&P 500 steigt, VIX fällt, S&P 500 fällt, VIX steigt an. Warum? Weil halt bei einem fallenden Aktienkurs wird eine höhere Volatilität, eine höhere Schwankungsbreite eingepreist. Es werden mehr Optionen nachgefragt. Das ist halt auch generell nur im Aktienmarkt so, weil wir hatten was gegen steigende Aktienkurse. Also ein paar Shorties vielleicht, aber die großen Pensionskassen und Co. halten ja alle Long-Aktien und müssen sich gegen fallende Preise absichern. Also normalerweise laufen die komplett invers. Das ist relativ genau auch zu 80% so. Jetzt interessieren uns aber die 20%. Also der VIX hatte zum Beispiel ein Tief Ende 2023 bei ca. 12. Seitdem steigt er relativ langsam, aber er steigt an, obwohl wir im Aktienmarkt auch angestiegen sind. Das Phänomen kann natürlich über Wochen gehen, aber es ist eigentlich schon ein guter Indikator, aber halt kein guter Timing-Indikator, weil das halt über sehr lange Zeit so angehen kann. Das funktioniert wenn ich mir ganz gut einen langen Zeitraum anschaue, so wie jetzt, oder auch einzelne Tage. Also beispielsweise der SPX macht plus 2% und der VIX macht auch plus 5%, dann ist irgendetwas komisch. Also das müsst ihr halt dann auch nochmal anschauen, das wäre dann eher ein bearisches Zeichen. Und gerade im VIX, der kommt nicht richtig runter, ihr könnt auch für diejenigen, die es wissen, dass der VXX ist, auch der macht keine neuen Tiefs, also da würde ich halt, also wenn das gefällt mir nie, das kann wie gesagt über Wochen gehen, richtig mega extrem ist es auch nicht aktuell, aber ja, das lässt mich halt einfach ein bisschen vorsichtig agieren. Man kann das auch sehr gut nutzen, um Tiefs zu erkennen. Da müsste man halt genau andersrum machen, sprich S&P 500 minus 4%, VIX minus 10%. Also, dass die Vola rausgeht, obwohl wir neue Tiefs machen im SPX. Das ist natürlich jetzt gerade nicht der Fall. Aber damit kann ich auch ganz gut Tiefs im S&P 500 erkennen. Also immer, wenn die gleich laufen, VIX und SPX, ist irgendwas komisch. Natürlich dürft ihr jetzt nicht sagen, okay, plus 0,2% im SPX und plus 1% im VIX. Es sollte halt schon über einen langen Zeitraum gehen oder die Werte halt, ja, dass der VIX halt irgendwie 5 oder 10% macht in die eine Richtung und der SPX sich halt vielleicht auch ein Prozent in die eine oder andere Richtung bewegt. Dann hat es eine schöne Aussagekraft. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, die VIX-Terminstrukturkurve ist noch in Contango. Wenn die, komme ich aber später dazu, sich in Backwardation dreht, wäre ich ja noch vorsichtiger. Dann zum nächsten. Und ja, ich sage auch mal zum erstmal letzten, ich werde auch noch später viel dazu sagen, wie man jetzt aktuell in der Situation umgehen kann. Aber was mir auch nicht gefällt, ist der Fear and Greed Index. Also wer nicht kennt, der ist so eine Tachonadel von CNN veröffentlicht. Der geht von 0 bis 100, wie beim Auto. Also beim Auto geht es noch höher, aber geht von 0 bis 100. 0 wäre extreme Panik, also Armageddon in der Börse, Corona-Crash und 100 ist halt extreme Gier. Und ich muss leider sagen, auch der, kommen wir noch später zu meinen Tipps, ist aber auch ein schlechter Timing-Indikator, weil wenn der auf einem hohen Gier ist, und der war vor 4-5 Wochen extrem hoch, dann ist es erstmal per se kein Zeichen, dass es kracht. Jetzt kommt aber ein Tipp von mir. Und zwar, wenn der hoch ist, 80, 85, dann geht der Fear and Greed wieder zurück und der S&P 500 steigt trotzdem weiter an. Dann ist es ja auch eine Divergenz und dann würde ich wirklich aufpassen. Und genau das haben wir aktuell. Also, der Fear and Greed war vor 4 Wochen hoch. Ist jetzt gefallen, aber der S&P 500 ist in der Zeit weiter angestiegen. Und das ist wirklich auch kein gutes Zeichen. Hat natürlich auch was mit dem VIX zu tun. Der wird auch teilweise daraus berechnet, der Fear and Greed, mit Put-Call-Ratios und Nachfrage von Anleihen und Junk-Bonds und Co. Also da gibt es viele Dinge, die da reinfließen. Aber das ist halt auch, was mir ja nicht so gut gefällt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die Börse wird halt von wenigen Aktien getragen. Einige Branchen laufen wirklich sehr schlecht, obwohl gerade ja, am Index gute Stimmung herrscht. 2 Punkte, die mir überhaupt nicht gefallen, sind die VIX-Divergenz, also dass der VIX ansteigt und der S&P 500 gerade auch. Und der Fear and Greed, dass der oben war und jetzt gefallen ist und der S&P 500 derzeit halt auch angestiegen ist. Grundsätzlich gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die eine Rezession einpreisen. Wir hatten eine extreme inverse Zinsstrukturkurve, eine Backwardation in der Anleihenkurve. Und da kann man schon sagen, dass also 6 bis 18 Monate später eine Rezession kommt. Das war bis jetzt immer so, wobei der extrem selten Signale geliefert hat. Der Indikator, also das wirklich auch mit Vorsicht genießen. Und ist die Frage, was die Ursache und die Wirkung ist, aber egal. Ja, und wenn man das halt sieht, dann wäre ich einfach auch vorsichtig. Letztes Mal war übrigens invers kurz vor der Corona-Krise. So, jetzt habe ich ein paar Dinge gesagt, die sehr allgemein waren, 2, 3 Indikatoren genannt, wie ihr Crashs erkennen könnt. Jetzt würde ich aber halt noch mal ein paar praktische Tipps geben, damit ihr auch wirklich was rausziehen könnt. Also die Frage ist es natürlich, wie geht man jetzt mit der Situation um? Weil ich hätte die Folge natürlich auch schon vor 2, 3 Wochen aufnehmen können und ja, da hättet ihr Buchgewinne nicht mitgenommen, wenn er da alles verkauft hätte. Also grundsätzlich sollte man natürlich nicht alles über Bord werfen. Die Wahrscheinlichkeit eines Crashs bleibt gering. Ich sehe es relativ mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt, na gut, das ist ja einfach gesagt, nachdem wir, also wir können ja nicht jeden Monat 10% ansteigen, das ist logisch, Aber ich sehe es mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit an, dass es eine Korrektur gibt, aber die Korrektur kann dann auch eine Seitwärtsphase sein. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es crasht. Also deswegen natürlich nicht alles über Bord werfen, nicht schöne Aktien verkaufen und Co. Aber ich finde, man kann sich halt ein bisschen drauf vorbereiten. Wir haben ja verschiedene Einkommensstrategien. Dazu zähle ich jetzt nicht Cash Secured Put, sondern halt klassische Indexoptionen. Die sind bei uns, ich hoffe bei euch auch, alle mit einem Stop abgesichert. Und sollte es jetzt morgen krachen, dann fliegen die halt raus. Klar, machen wir 1-2% direkt Verlust aufs Konto, aber dann sind die raus und die können dann nicht die Short Puts irgendwie mehrere 100% im ja, Verlust ansteigen. Thema Cash Secured Puts, also Einkommensstrategien sind wir weiter durch. Thema Cash Secured Puts, die würde ich halt zurückfahren. Also das muss man auch wieder mit Vorsicht genießen, so ein Satz. Klar gibt es Werte, die, wo ich sage, die sind günstig. Versorgeraktien, REITs und Co. Aber ein Cash Secured Puts auf NVDA, ich weiß nicht, ob das noch unbedingt sein muss. Und die würde ich halt wirklich ja, maßgeblich zurückfahren. Dann die nächste Frage, ist das Konto überhaupt gut aufgestellt? Also der beste Hedge, wir haben jetzt noch gar kein Hedge besprochen, aber der beste Hedge ist ja ein gut aufgestelltes Konto. Ich sage immer, es heißt Cash Secured Put und nicht Cash auf Hebel Put. Das vergessen viele und bitte geht da mal euer Konto durch, was passiert, wenn jetzt alle Puts angedient werden. Also auf dem Papier ist Cash Secured Put, da können wir mal eine extra Folge drüber machen. Eine relativ einfache Strategie, aber ich sehe es immer wieder, dass selbst erfahrene Optionshändler sich da einfach überhebeln. Und ich habe eigentlich gar nichts gegen den Hebel, aber da muss ja der VIX auch mal ein bisschen hoch sein bei 50, 60, dass ich sage, jetzt verkaufe ich mal ordentlich Puts und dafür, dass ich bezahlt werde. Klar, der kann auch auf 80 steigen, aber wenn er halt Puts beim VIX von 12 verkauft und das bis 50 mitnimmt, da habt ihr dann Freude. Also da passt dann einfach wirklich drauf auf und sagt so, geht einfach euer Konto durch, was passiert denn jetzt, wenn wir 30% korrigieren? Was passiert dann? Was passiert, wenn meine Einzelaktie vielleicht auf 50% korrigieren? Also sowas müsst ihr einfach mal durchgehen und dann gibt es hoffentlich bitte bei euch kein Margin Call. Das ist halt einfach ganz, ganz arg wichtig. Auch die Korrelation beachten, ne? Also ich sage jetzt mal, wer jetzt die Dividendenaktien geholt hat, die auch ja, gefallen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die halt noch im nächsten Crash nochmal 40% fallen, aber wenn ich jetzt halt nur geil gelaufene Tech-Aktien habe, hatte ich natürlich eine Freude. Aber da ist halt, ich sag, die Fallhöhe einfach auch da. Und dann hat man halt dann Probleme, wenn man jetzt nur eine Branche hat. Und ich persönlich gehe halt immer in Branchen rein, die gerade unter die Räder kommen. Beispielsweise Versorger, REITs sind gerade nicht so gut. Und irgendwann werden die Tech-Aktien wieder abgestraft. Das war ja vor ein, zwei Jahren auch so. Kann sich keiner mehr daran erinnern, weil es jetzt seitdem wieder hunderte Prozent angestiegen sind, gerade zu einem Meta. Aber guckt euch mal dann den Chart an, wie stark die gefallen sind. Und das wird halt irgendwann auch mal wieder passieren. Und achtet darauf, dass ihr vielleicht halt nicht nur Vega Short seid. Also mit einem Aktien seid ihr auch indirekt Vega Short, weil die hat verlieren, wenn die Vega ansteigt. Vega steigt ja nur an, wenn Aktien fallen, Normalfall. Ja, und Cash Secured Puts ist ja auch Vega Short. Deswegen könnte man sich halt gerade überlegen, ob man nicht ein paar Hedging-Strategien noch fährt. Manchmal mal ein paar Beispiele genannt. Es muss sich aber natürlich bewusst sein, dass ein Hedge erstmal Geld kostet und ja, mit aller Voraussicht nach halt nicht gebraucht wird. Also erstmal Konto aufräumen, das ist Punkt Nummer eins. Und dann kann man halt, gerade wenn ich vielleicht viele Puts verkaufe, um ständig Einkommen zu generieren, dann sagt man, okay, ich verdiene ja eh Prämie, investiere ich was in eine Absicherung. Und dann ist halt ganz klassisch Long Vola, also Long Vega. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Man kann auf den VIX-Optionen handeln. Ein ganz klassischer Long Call. Also der VIX ist bei 14. Ich kaufe mir einen 20er Call. Und ja, wenn der VIX halt jetzt Milchmädchenrechnung auf 100 steigt, dann habe ich mit meinem Long Call fett profitiert. VIX-Optionen sind europäisch. Also ihr könnt es nur ein Ausübungstyp, ihr könnt es nur bei Verfall ausüben. Angedient wird es aber eh nicht, weil Cash Secured Put, bitte nochmal die vorletzte Folge oder sowas anschauen. Da habe ich dann nochmal über das Ausüben von Optionen ja ausführlich gesprochen. Dann könnt ihr es natürlich auch als Spread machen mit einem Ratio Spread, also ein 20er Long Call, zwei 25er Short Calls. Habt ihr halt oben wieder ein Risiko, weil ihr zwei Short Calls habt, könnt den Spread aber fast kostenneutral aufsetzen. Ansonsten ist auch noch eine gute Sache ein Bull Call Spread, 20er Long Call, 25er Short Call und wenn es dann nicht kracht, würde ich halt auf jeden Fall den Short Call im Gewinn zurückkaufen und dann habt ihr nur noch einen Long Call stehen. Gleiches Spiel kann ich natürlich auch mit dem SPX machen, ist ja Long Vola. Ein Long Put ist ja das klassischste, was es gibt auf einem Aktienmarktindex als Hedging-Instrument, dass ihr da einfach sagt, okay, ich kaufe mir eine Put-Option, kann ich auf dem SPX machen, auf dem Spider ETF. Es kommt ein bisschen drauf an, wie hoch euer Konto ist oder Kontogröße ist. Ich würde immer empfehlen, mehrere Puts versuchen zu kaufen. Warum? Weil wenn es dann kracht, dann könnt ihr halt auch mal, wenn ihr 10 Stück habt, noch mal 3 auf dem Weg verkaufen. Wenn ihr halt nur einen habt, dann müsst ihr das halt auch ja, irgendwann mal entscheiden. Das sind so ja, klassische Dinge, die man machen kann. Wie gesagt, der beste Hedge liegt in eurem Konto selbst. Wenn das aufgeräumt ist, ich bin total entspannt, was mein Langfristkonto angeht. Ja, kracht es halt, gut, dann ist es so. Ja, und ich habe ein paar Hedges, aber ich habe halt einfach auch nicht viel offen und kein Hebel drin. Und ich würde auch mal sagen, relativ gesunde Aktien, wo ich auch sage, mein Gott, selbst wenn die nochmal 30% korrigieren, ich behalte die, weil Geld verdienen tun die. Ganz, ganz vorsichtig wäre ich aber, wenn die VIX-Terminstrukturkurve sich dreht, also ein Backwardation, sprich, wenn die ersten Kontrakte teurer werden als die hinteren, wer das jetzt nicht genau versteht, bitte unseren Kanal abchecken auf YouTube. Einfach VIX-Terminstrukturkurve eingeben und Eichhorn-Coaching. Das ist der Crash-Indikator. Das heißt nicht immer, dass es dann crasht, aber immer, wenn es gecrasht hat, war auch die VIX-Terminstrukturkurve in einer Backwardation. Weil dann sagen halt die Marktteilnehmer, wir erwarten eine höhere Volatilität. Jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Monaten, wir kaufen uns die VIX-Futures und dadurch dreht es in Backwardation. Und deshalb dreht, wäre ich extrem vorsichtig, alles, was Long-Aktienmarkt angeht. So, das waren die Tipps von mir, vom Coach. Und jetzt kommen wir auch noch zu dem Q&A. Und da gab es echt auch schöne Fragen. Die erste Frage: Sollte man auch Einzelaktien absichern? Ist eine schöne Frage. Kommt drauf an. Ist eine ganz schlechte Antwort, aber die sage ich jetzt. Und zwar, worauf kommt es denn an? Also ich würde sagen, per se, ich glaube, ich habe heute schon ein paar Mal per se gesagt, aber per se grundsätzlich nicht, würde ich es nicht machen, weil also die Logik Einzelaktien, da würde ich sogar Einzelaktien einen Put drauf kaufen, wo ich weiß, die krachen in der im nächsten Crash ein. Banken, Ölwerte, Airlines. Das sind so Klassiker, die immer ordentlich abschmieren, wenn es halt zu einer Rezession kommt. Aber würde ich Einzelaktien absichern? Ich persönlich nicht. Es sei denn, ihr habt das natürlich schon eine Geschichte wie NVDA. Ich habe auch mit einem Kunde vor kurzem Novo Nordisk abgesichert. Der konnte nichts dafür, dass das Ding auf einmal irgendwie 30% vom Konto war. Er hat es aber halt gekauft. Da waren es nur 5%. Das Ding läuft halt einfach so gut. Und da haben wir dann auch entschlossen, okay, sollte die jetzt halt crashen, was ich jetzt bei der Aktie ehrlicherweise nicht mega Angst hätte, aber wenn jetzt einer einen 50-fachen Gewinn hat bei NVDA, dann würde ich die halt schon absichern. Also, wenn eine Einzelaktie aus der Reihe springt, sei es, weil sie so viel Buchgewinne hat, dann ja, aber ansonsten nehmen wir eigentlich immer den Index. Und ich habe die Fragen ein bisschen sortiert. Dazu auch die Frage, lieber Puts auf den Index oder ein Index-ETF kaufen. Also die habe ich ja auch schon beantwortet, glaube ich. Es kommt ein bisschen drauf an, was das Konto hergibt. Beim Index habt ihr natürlich nicht die Möglichkeit, es auszuüben, also dass ihr auch was verkaufen könnt. Beim SPY schon. Ist jetzt, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Grund. Es ist wirklich die Kontogröße. Wer zu hoch sechsstellig unterwegs ist, sollte den Index vielleicht näher nehmen. Aber auch der Index-ETF, ne, der SPY ist so liquide, da könnt ihr ja auch 100 Optionen kaufen und habt da kein Problem. Die Optionen kosten nicht viel. Ja, Wer ein hohes Konto hat, kann den Index nehmen, aber ansonsten favorisiere ich in dem Fall fast die Index-ETFs, weil man halt auch mehrere kaufen kann und dann halt auch mal ein paar Optionen im Gewinn schließen könnte, sollte es halt schon mal 20% runtergehen. Welches Delta und Restlaufzeit ist optimal für Long Puts? Auch da kommt es wieder drauf an. Also, wenn ich weiß, es kracht morgen, dann hole ich mir einen In-the-Money-Put. Aber da würde ich mir halt nah am Geld holen und kurze Restlaufzeit, dass es ein schönes Gamma hat, und kaufe mir dann jede Woche eine neue. Wir wissen ja aber nicht, dass es morgen kracht, also ich weiß es nicht. Deswegen würde ich eher eine höhere Restlaufzeit nehmen, also eher über 100 Tage, eher sogar 150 und nicht so ein hohes Delta, lieber dafür mehr. Weil ich halt auch sage, ja, ich muss mich nicht gegen minus 5% und minus 10% hedgen, aber gegen minus 40, 50 vielleicht schon und dann würden die Out-of-the-Money-Deltas halt auch, also ganz weit niedrige Deltas, halt auch gut funktionieren. Und weiter Restlaufzeiten, dann ist halt der Theta-Verfall auch nicht so hoch. Genau, was ich halt nicht kaufen würde, Klammer auf, es sei denn, ich weiß, dass es kracht, das sind Out-of-the-Money, die haben ein hohes Theta und ein hohes Vega. Vega wäre ja gut, wenn es kracht, aber wir wissen nicht, dass es kracht und die verlieren halt schon auch schnell an Wert. Nächste Frage, wie kann man trotz Verlustverrechnungsbegrenzung das Konto hedgen? Also derjenige meint wahrscheinlich privat. Also erstens die Frage, wofür benutze ich denn meinen 20.000-Topf? Muss ich jetzt noch Butterflies handeln oder nehme ich es lieber nicht zum Hedgen? Also das ist so ein bisschen Priorisierung. Nichtsdestotrotz kann man natürlich ein paar Sachen machen. Ne? Ihr könnt ja Aktien shorten direkt, das wäre schon mal ein Hedge. Oder auch mit Optionen, Stillhaltergeschäfte könnt ihr einen Short Call in the Money auf dem SPX machen. Also SPX steht bei 5.000 und ihr macht einen 1.000er Short Call. Ne? Der ist natürlich tief im Geld. Der läuft dann genau wie, als hättet ihr einen SPX-Index, kann man ja nicht shorten, aber hättet ihr den halt 100, mit Multiplikator 100 direkt short. Also wenn ihr dann SPX einen Punkt steigt, verliert ihr $100. Wenn er einen Punkt fällt, gewinnt ihr $100. So ein tief im Geld liegende Call-Option. Zählt er nicht in den Topf. Wichtig, ihr dürft es halt nicht Cash settlen lassen. Dann wäre es wieder in dem Topf. Ja, das sind halt so Geschichten, die kann ich natürlich trotzdem machen. Auch gerade der Short Call in the Money, statt halt den Future zu wählen, ist eigentlich eine schöne Sache. Dann die Frage, Kauf von VIX Futures sinnvoll? Wahrscheinlich halt als Hedging gedacht, also dass ich einfach die ersten VIX Futures kaufe. Ja, kann man machen. Muss man halt von der steigenden Wohle aufgehen. Ich würde es persönlich eher als Kalenderspread machen. Also erster Long, zweiter Short, so eine Geschichte. Und dann halt darauf wetten, dass die Contango-Kurve nur kleiner wird. Also die ist bei 15% und ich würde dann halt gewinnen, wenn sie danach nur noch bei 10% ist und dann muss es halt auch nicht krachen. Also solche Geschichten finde ich da eher schöner, haut aber natürlich voll in den 20.000-Topf rein. Sind Optionen auf den VXX oder auf den VIX besser? Also der VXX ist ja ganz kurz ein ETN, der die Wertentwicklung des ersten beiden VIX-Futures mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 30 Tagen widerspiegelt. Der fällt meistens aufgrund der vorherrschenden Contango-Kurve. Ja, was wählt man? Der VIX ist natürlich das offizielle Terminprodukt, der VXX. Also der hat halt den Vorteil, wenn ich jetzt, muss man einen Long Call dann machen als Hedging, dass ich halt quasi permanent, auch wenn ich einen mit 200 Tage nehme, permanent in den ersten beiden VIX Futures drin bin, also investiert bin. Und das ist natürlich halt schon ein Vorteil, ja, dass ihr halt nicht die ganze Zeit selber rollen müsst. Gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, wenn es halt gleich bald kracht, wäre es halt auch cool mit dem VXX und seid halt in den ersten beiden Futures drin. Ja, der VXX, ich meine, wenn es ein In-Long Call ist, dann was können wir maximal verlieren? Eh nur die Prämie. Also kann man auch ruhig den VXX nehmen. Dazu auch die Frage, Cash Secured Put auf VXX sinnvoll? Nö, das finde ich nicht gut. Klar, der Gedanke, lasst unten einbuchen und dann explodiert es. Finde ich nicht gut, weil ihr könnt extrem viel verlieren, wenn es jetzt noch einen weiter Bullenmarkt gibt. Und wenn es kracht, ach come on, dann verdient er $50 Prämie. Also finde ich keine gute Trade-Idee. Dann haben wir noch Fragen zum Covered Call. Welche Strike-Wahl ist optimal für Covered Calls? Also erstens, da machen wir eine extra Folge drüber. Passt auf mit Covered Calls, weil es am Ende ja so ist. Die Microsoft und die Apple werden ausgebucht und die AT&T bleibt im Konto. Mit Covered Calls, deswegen setzt punktuell ein und ich mache die Dinger fast immer at the money oder Delta 30, 35, hohe Prämie und halt wirklich, wenn ich eine technische Umkehr erst sehe. Können ja natürlich auch einen Bull Call Spread machen, sprich, wenn er falsch liegt, dann gewinnt wenigstens noch der Long Call und lasst halt trotzdem ausbuchen. Long Call verkauft und Gewinn und fertig. Und dann war auch noch die Frage zu der Collar-Strategie. Das ist also sinnvoll bei Aktien. Das ist quasi ein Covered Call plus ein Long Put. Der Call finanziert dann der Long Put. Ist es sinnvoll bei Aktien? Ja, ist natürlich schon eine schöne Sache, weil ihr habt quasi nochmal ein Hedge mehr mit dem Long Put. Wenn es dann aufgeht, ist es halt geil, ne? Aktie fällt, Call-Option, können im Gewinn zurückkaufen und der Put gewinnt noch. Wenn es halt nicht funktioniert, habt ihr durch den Long Put noch einen zusätzlichen Verlust. Ja. Aber da ist ja der Hedging-Gedanke da und mehr als die eingesetzte Prämie beim Put könnt ihr ja eh nicht verlieren. Die letzte Frage, ich glaube, dann sind wir schon wieder bei einer guten halben Stunde angekommen. Eignet sich Gold als Absicherung? Also die Frage ist natürlich, welche Absicherung für eine Geldentwertung und ein neues Geldsystem, dass man danach das noch umtauschen kann in irgendeine neue Währung? Ja, als mir fallen jetzt -30% in der Börse. Nein, also guckt euch mal die Krisen an, da war Gold auch kein Retter. Warum? In einer Krise, in einem Crash wird halt eh alles zu Geld gemacht. Also da werden ja auch eine Johnson & Johnson Aktie rausgeschmissen und eine Apple, also das sind ja die wenigsten Aktien, die da steigen, weil halt alles liquidiert wird. Selbst in der Corona-Krise ja Unternehmen, die ja davon fast profitiert haben. Ja, die werden halt alle rausgeschmissen, Panik, alles wird zu Geld gemacht, auch Gold. Deswegen als Crash-Absicherung nein. Wenn jetzt der Gedanke natürlich dahinter weiter ist, oh, ich brauche was Physisches und ein Kopfkissen und sowas, ja, aber jetzt da würde ich mir lieber einen Long Put auf dem Index holen. So, das war's dann, glaube ich, auch zu dieser Folge. Also droht jetzt ein Börsencrash. Jein. Es brodelt sich was zusammen, würde ich mal sagen. Es kann sich jeden Tag ändern. Die VIX-Divergenz gefällt mir nicht, der Fear and Greed gefällt mir nicht. Dennoch stehen wir am Allzeithoch und das muss ich auch erstmal drehen. Beobachte die VIX-Terminstrukturkurve. Wenn da was passiert, wäre ich wirklich vorsichtig. Ein paar Dinge habe ich auch gesagt, die ihr dann wirklich durchgehen könnt. Guckt, dass das Konto aufgeräumt ist. Legt noch ein paar Long Calls auf den VIX oder sowas dazu. Und dann könnt ihr wirklich auch entspannt anschauen. Ihr habt ja eh Buchgewinne und die Aktien steigen weiter. Dann, wenn es nicht kracht, ist es halt so. Habt ihr halt zwei Cash-Sicker Puts vielleicht zu früh zugemacht. Aber ja, schaut halt einfach, dass ihr von dem Crash auch eher profitieren könnt. Nicht, dass ihr halt die Puts mit -3000% im Verlust zumachen müsst. Genau, dann habe ich ja noch eure Fragen beantwortet. Ich glaube, da waren auch einige gute dabei. Ansonsten gerne Folgen-Button. Ihr findet ja auch nochmal dann die Timestamps unten, sofern kommt auf die Plattform an, auf die Podcast-Plattform. Wer das dann gut macht, dass man halt auch draufklicken kann per Link. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr 5 Sterne da lässt oder uns sonst positiv bewertet und die Glocke aktiviert. Dann erfahrt ihr auch direkt, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten passt auf euer Geld auf. Bis dann. Ciao, ciao.